The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 27. Februar. Übrigens, wenn Sie diesen Podcast hier gerade über Apple Podcasts oder Spotify hören, dann freuen wir uns, wenn Sie uns folgen. Lassen Sie uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Damit unterstützen Sie uns und unsere Arbeit. Vielen Dank dafür. Pete Hegseth ist Donald Trumps Mann für die harte Tour. Sicherheitshalber wurde sein Ministerium umbenannt von Verteidigungs- in Kriegsministerium. Seinen Soldaten erklärt er klipp und klar, euer Job ist es zu töten und Dinge kaputt zu machen.
You kill people and break things for a living.
Jetzt hat dieser Pete Hegseth ein Ultimatum gestellt, das heute um 17.01 Uhr Ortszeit in Washington abläuft. Der Adressat ist eine amerikanische KI-Firma.
Well, after months of friction over how the military plans to use Anthropic's AI systems, Defense Secretary Pete Hegseth has called the company's CEO to the Pentagon tomorrow.
Die Firma heißt Anthropic. Die hat sich auf künstliche Intelligenz spezialisiert. Ihr Chatbot Claude ist angesagt, weil er sehr leistungsfähig, sehr schnell und intelligent ist. Ein Ex-Mitarbeiter von OpenAI hat die Firma gegründet, Dario Amodei, gemeinsam mit seiner Schwester. Die Firma ist anders als andere. Sie hat eine Art gemeinnützigen Anspruch durch hohe Sicherheitsstandards. Anthropic legt Wert auf Transparenz für seine Nutzer. Die KI-Programme halten sich an einen Kodex. Sie sind so programmiert, dass sie hilfreich, harmlos und ethisch agieren. Gründer Dario Amodei ist 43 Jahre alt, Kalifornier, und CNN-Moderator Anderson Cooper hat ihn neulich eingeladen, um mit ihm über das große Experiment namens KI zu sprechen.
It is an experiment. I mean, nobody knows what the impact fully is going to be.
Amodei sagt, er versuche, den Programmen Grenzen zu setzen, solange dieses große Experiment läuft.
I think it is an experiment, and one way to think about Anthropic is that it's a little bit trying to put bumpers or guardrails on that experiment, right?
Aber genau das passt dem Kriegsminister Hegseth gar nicht. Er will, dass das Pentagon vollen Zugriff auf die KI von Anthropic hat, um sie für das Militär zu nutzen. Und genau das widerspricht eben den Grundsätzen der Firma. In einem Essay von Anfang Januar warnt der Gründer Dario Amodei davor, die neuen Technologien für vollautomatisierte KI-Waffen zu nutzen oder auch für die Massenüberwachung der eigenen Bürger. Das Pentagon interessiert das nicht. Laut dem Newsportal Axios sagt Hegseth, dass er keinem Unternehmen erlauben werde, ihm die Bedingungen für operative Entscheidungen des Pentagons zu diktieren. Übrigens wurde die Anthropic-KI schon bei der Entführung von Venezuelas Staatschef Maduro genutzt, heißt es von verschiedenen Medien. Wenn Anthropic heute nicht einlenkt, soll die Firma gezwungen werden und auch auf eine schwarze Liste des Pentagons gesetzt werden. Wie diese Sache ausgeht, wird sehr starke Signalwirkung auf die ganze Branche haben. Und die Gesellschaft muss natürlich diskutieren, was KI darf und was nicht und ob ausgerechnet der Staat vollen Zugriff darauf haben sollte. Das wird ein langer Prozess werden. Wie das erste Kapitel ausgeht, erfahren wir heute, wenn das Ultimatum abläuft. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Payne Griffin ist ehemaliger Mitarbeiter der Trump-Regierung und ein Experte für Handel. Mit ihm spreche ich über die Zollpolitik Trumps und warum diese trotz des jüngsten Gerichtsurteils uns noch länger begleiten könnte.
I think there is a real view now inside the White House that this agenda is going to be much more permanent than people had originally anticipated.
Außerdem, Börsenreporterin Anne Schwed hat neue Zahlen von Stellantis. Wir lernen, was es mit dem neuen AfD-Urteil aus Köln auf sich hat. Und ich erzähle, warum gestern einer der wichtigsten Tage meines Lebens war. Donald Trump ist mit Melania verheiratet und mit seinen Zöllen. Er kann nicht ohne, auch nicht bei seiner Rede zur Lage der Nation.
And then just 4 days ago, an unfortunate ruling from the United States Supreme Court, it just came down, it came down. Very unfortunate ruling. But the good news is that almost all countries and corporations want to keep the deal that they already made. Right, Scott?
Er will bei seinen Zöllen bleiben, hat er im Kongress gesagt, trotz der Entscheidung des Supreme Courts. Der oberste Gerichtshof hat sie als rechtswidrig eingestuft, beziehungsweise das Sonderinstrument des Notstands als Grundlage dieser Zölle. Und jetzt? Was Donald Trump jetzt wohl vorhat, das bespreche ich mit Payne Griffin. Er war in der ersten Trump-Amtszeit im Büro des US-Handelsbeauftragten tätig. Payne stand mehr als ein Jahrzehnt im Dienst der US-Regierung. Heute arbeitet er in Frankfurt am Main als Senior Director bei FTI Consulting. Er ist heute Morgen genau der Richtige, um für uns einzuordnen, wie konsequent Trump seine Zollpolitik weiterverfolgen dürfte. Wir haben auf Englisch gesprochen. Sie hören das Interview im Original. Zwischendurch fasse ich die wichtigsten Punkte auf Deutsch zusammen. Das gesamte Gespräch gibt es außerdem in einer deutschen Übersetzung zum Nachlesen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Auszüge zum Hören, die gibt's jetzt. Good morning, Payne Griffin.
Good morning. Thanks for having me on again.
Payne, the court has basically invalidated a cornerstone of Trump's economic policy with this decision, and people are talking about it being a massive blow for this administration. Is that true?
I don't think it is a massive blow for the administration. I would say the administration was not surprised with the outcome. I don't think it was the outcome that they obviously wanted to have, but they were prepared in either situation. They were doing some policy development around the outcome where the Supreme Court had upheld the tariffs, and they had done similar policy development around the situation we find ourselves in now where the Supreme Court struck the tariffs down. They are moving forward with this plan. You saw the Supreme Court struck the tariffs down at 10 a.m. on Friday. And by about noon, the president held a press conference and had signed a series of executive orders transitioning into the first steps of this new regime, mostly, and I'm sure we'll talk about this in a second, but mostly using a new authority called Section 122, which provides a temporary limitation for up to 15% tariffs for 150 days. So that authority will expire on July 20th.
Von der Supreme Court-Entscheidung sei die Trump-Regierung nicht überrascht gewesen, sagt Payne Griffin. Natürlich habe man sich ein anderes Urteil gewünscht, aber man habe sich auf beide Szenarien vorbereitet. Sowohl auf eine Bestätigung der Zölle als auch auf deren Aufhebung. Und nur rund 2 Stunden nachdem das Urteil gefallen war, ist der US-Präsident vor der Presse aufgetreten und hat bereits neue Executive Orders unterzeichnet. Die Regierung stützt sich nun auf eine andere Rechtsgrundlage, die nennt sich Section 122. Das ist eine Art Notfallparagraf im Handelsrecht. Das erlaubt es dem Präsidenten, vorübergehend Zölle von bis zu 15% für maximal 150 Tage zu verhängen. Diese Frist läuft dann am 20. Juli aus. Theoretisch könnte der Kongress das verlängern, aber für realistisch hält er das nicht. Zwar steht die republikanische Fraktion in Trumps zweiter Amtszeit geschlossener hinter seiner Handelspolitik als noch in der ersten, aber vermutlich reicht das nicht für eine Mehrheit, um die temporären Zölle zu verlängern. Das heißt, die Regierung muss die kommenden 5 Monate nutzen, um andere rechtliche Instrumente zu finden, um ihre handelspolitische Agenda weiter voranzubringen. And what happens after that expires? I heard that Congress then needs to make a decision on the road ahead, but what exactly happens after those 5 months?
So there is an outcome where Congress could extend the tariffs if they decided to. I think it is probably quite unlikely that that happens. Congress generally has been moving the opposite direction on tariffs, although it is interesting to note that the Republican conference is much more supportive of the president's trade agenda in the second term than they were the first. But it's probably still not significant of enough majority to extend the Section 122 tariffs. And so that means the administration is going to be looking at other authorities, and they're using the 5 months they have now to execute that agenda.
Der Prozess, neue Zölle auf den Weg zu bringen, ist durch die Entscheidung des Supreme Court definitiv komplizierter geworden. Die neuen rechtlichen Grundlagen, über die die Regierung nun zunächst temporäre Zölle absichert, sind laut Payne allerdings robuster. Denn die zentralen Instrumente namens Section 232 und Section 301 wurden bereits in Trumps erster Amtszeit gerichtlich getestet. Sie sind ebenfalls Paragraphen von Handelsgesetzen und richten sich unter anderem gegen unfaire Praktiken anderer Staaten. Als sowohl Trumps Stahlzölle als auch seine China-Zölle angefochten wurden, hat sich die Trump-Regierung mit diesen Paragraphen in beiden Fällen durchgesetzt. Genau deshalb gelten sie heute als juristisch belastbarer. Das bedeutet, wenn Trump seine Zollpolitik auf diese Paragraphen stützt, könnte dieses Handelsregime sogar über seine zweite Amtszeit hinaus Bestand haben. Im Weißen Haus geht man offenbar zunehmend davon aus, dass diese Agenda langfristiger angelegt ist, als viele zunächst gedacht haben. Und selbst wenn ein künftiger Präsident mit dem Ziel antritt, die Zölle zur Inflationsbekämpfung zu senken, würde das nicht über Nacht geschehen. Denn durch die bestehenden Maßnahmen ist ein komplexes Netz aus Verhandlungen und politischem Druck entstanden, das sich nur schrittweise zurückbauen ließe. So the process itself is more grueling to actually put the things into place. But are these statutes less vulnerable to legal interpretation than what we have had so far? Are they more narrowly defined and more limited in scope when they're in place?
Yes, and this is one of the key elements as we move into the post-IEEPA world, I guess you could say. Both Section 301 and Section 232 have been tested by the courts. There was a lawsuit filed against the administration's steel and aluminum tariffs. The administration prevailed. And Section 301, there was a lawsuit filed against the China tariffs, and the administration also prevailed. These authorities, and you hear the administration talking about this, Jameson Greer has mentioned, the U.S. Trade Representative has mentioned that one advantage to the administration strategy moving into these new authorities is that there will be a much more legally defensible and, in his view, permanent trade application of these statutes. And that means that there's less risk that a future administration will make significant modifications or that a court will be able to intervene and get rid of the administration's trade agenda in the way the Supreme Court did with the IEEPA tariffs. And so even in a world where you have a president that wins and say, you know, this is all quite hypothetical, but if a future president wins on inflation and says part of my inflation agenda is going to be to reduce U.S. tariffs, that's not going to happen on day one. There's going to be a series of negotiations and there's going to be a fairly significant wind down because the Trump administration has produced a lot of leverage for the US government.
Aber warum das Ganze? Warum diese Fixierung auf Zölle? Sie sind ein Kernbestandteil von Trumps Wirtschafts- und außenpolitischer Agenda. Payne sagt, dahinter steht die Überzeugung, dass die USA der wichtigste Konsumentenmarkt und die innovativste Volkswirtschaft der Welt sind. Wer global wettbewerbsfähig sein will, braucht Zugang zum US-Markt. Genau hier setze die Strategie an. Der Zugang zum amerikanischen Markt soll unsicherer und schwieriger werden. Warum? Damit die Firmen auch physisch ins Land kommen. Wer dem organisierten Chaos entkommen will, muss in den Vereinigten Staaten produzieren und investieren. Das sei die Strategie hinter der ganzen Zollpolitik. Given the way that all of this is developing, I'd love to hear your opinion on whether tariffs are still the way to go. I mean, with all of the chaos that's ensuing now, I would assume that a lot of businesses are asking themselves, like, do I even continue doing business with the United States because things are so volatile right now? That's not what Donald Trump wants. He wants people to come to the United States, do business with the United States. So isn't it kind of counterintuitive to implement tariffs in the first place?
Well, look, the administration has had this as a cornerstone of its economic and foreign policy agenda, going back since Trump announced he was running for president in 2015. And part of the reason for that is the Trump administration and the president and the people around him believe that the U.S. is the most powerful consumer market in the world, is the most innovative economy in the world. And so companies, if they want to be globally competitive, are going to have access to the U.S. market. And so part of this strategy is to throw up barriers that question access to the U.S. market unless you have a physical investment in the United States. And so you can kind of see how this strategy is designed to attract investment to the U.S. by structuring the administration so that everything is going to be eternally chaotic unless you have a large U.S. presence, in which case you have a lot of options to sort of play the administration and to get policies that are favorable to you. And you see this across their agenda. It's not just in trade policy. It's also, you know, the way that the tax policy has been written. It's the way that they approach regulatory policy. They're trying to advance deregulation as quickly as they can to improve the investment climate in the United States.
Okay, but if I understand you correctly, that means chaos by design. And in order to escape that chaos, the only way to do it is to have a firm presence in the United States, to be producing in the United States. And so that is actually the outcome that people in the administration want, and the chaos is part of that.
Yeah, I think that's certainly one way to look at it. Now, I think if you were to talk to people inside the administration, there are levels of chaos that may be more than they would like. But at the same time, what I said previously remains true, that a lot of this strategy is designed to raise questions about access to the U.S. market. And the White House's answer to that is invest in the U.S.
Well, then I hope that we can stay in contact on that and see how that relationship continues. And of course, here in Europe, we're interested to see what it all means for us here as well. I look forward to our next conversation on that. Thank you so much, Payne.
Thank you very much. It was a pleasure to be here.
Die vollständige Analyse inklusive Paynes Einschätzung zur China-Strategie und den juristischen Optionen des Weißen Hauses, die finden Sie zum Nachlesen in deutscher Übersetzung auf thepioneer.de. Es lohnt sich, denn Payne Griffin kennt die Mechanik dieser Handelspolitik aus eigener Regierungserfahrung.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da richten sich die Blicke nach Westen, genauer gesagt auf die Stadt Köln. Hier wurde eine weitere Runde ausgetragen in einer Fehde zwischen dem Verfassungsschutz und der AfD. Es geht um die zentrale Frage, darf der Bundesverfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextremistische Partei bezeichnen? Das Verwaltungsgericht in Köln hat gestern nun gesagt, nein, darf er nicht. Christian Schlesiger, Co-Autor unseres Politik-Newsletters Hauptstadt, das Briefing, weiß mehr dazu. Christian, sag uns, was sind die Hintergründe und was genau haben eigentlich die Kölner damit zu tun?
Ja, Chelsea, wir müssen nochmal zurückgehen in das Jahr 2025 und zwar in den Mai, genauer zum 2. Mai. Das war noch in der Zeit, als Nancy Faeser Bundesinnenministerin war. Der Bundesverfassungsschutz hat die AfD damals nach mehrjähriger Prüfung vom Verdachtsfall zu einer gesichert rechtsextremistischen Bestrebung hochgestuft. Nancy Faeser fand das gut und sie hat im Nachgang die gesamte Presse zusammengetrommelt und die Entscheidung erklärt. Die AfD hat gegen diese Entscheidung in einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Köln geklagt. Warum Köln? Ganz einfach, der Inlandsgeheimdienst hat dort seinen Sitz. Und jetzt haben die Richter in diesem Eilantrag entschieden, es gibt zwar Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung in der Partei, aber das reiche nicht aus, um der AfD in ihrem Gesamtbild nach eine verfassungsfeindliche Grundtendenz zu unterstellen. Auch der Begriff Remigration sei im Prinzip zu schwammig.
Also der Verfassungsschutz hat hier verloren sozusagen. Ist das Urteil denn jetzt eine eindeutige Niederlage?
Ja, das muss man schon sagen. Der Verfassungsschutz darf die AfD jetzt nicht mehr als gesichert rechtsextremistisch einstufen, also nicht mehr so bezeichnen. Und er darf die AfD auch nicht mehr so behandeln. Das ist wichtig, denn das limitiert die nachrichtendienstlichen Befugnisse des Verfassungsschutzes.
Und wie geht es jetzt weiter? Das ist, glaube ich, die große Frage.
Ja, Also das Urteil ist jetzt erstmal nur eine Entscheidung im Eilverfahren, nicht im Hauptsachverfahren. Das läuft parallel weiter. Das Urteil könnte also irgendwann anders ausfallen. Aber die Begründung der Richter ist schon dezidiert. Dutzende Seiten, 9 Monate lange Prüfung. Auch die Tatsache, dass die Kosten des Eilverfahrens die Behörde tragen muss, zeigt, das ist ein klarer Sieg für die AfD.
Ja, wir bleiben an dem Verfahren auf jeden Fall dran. Vielen Dank, Christian.
Sehr gerne, Chelsea.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat der Autoriese Stellantis neue Zahlen vorgelegt. Börsenreporterin Anne Schwedt in New York weiß mehr. Guten Morgen, Anne.
Hallo Chelsea, bei Stellantis war es echt ein harter Schnitt. Der Konzern schreibt erstmals einen Jahresverlust, nämlich von rund 22 Milliarden Euro, weil er über 25 Milliarden auf frühere Elektroinvestitionen abschreibt und seine E-Strategie deutlich zurückfährt. Zu dem Konzern gehören ja so Marken wie Jeep, Dodge, Ram, Chrysler, Fiat, Peugeot, Opel, Citroën und auch Alfa Romeo. Und genau diese Palette soll künftig flexibler gespielt werden. Mehr klassische Pickups und SUVs in Nordamerika, weniger teure Plug-in-Hybride, dazu generell mehr Wahlfreiheit zwischen Verbrenner, Hybrid und E-Auto. Spannend für die Anleger ist aber, operativ zieht es in der zweiten Jahreshälfte bereits an, vor allem in den USA. Die Umsätze dort wachsen zweistellig. Die Aktie legte auch gestern trotz Dividendenstopp zu um gut 4,4%, weil einfach der Markt darauf setzt, dass Stellantis nach dem teuren Umbau ab 2026, 2027 wieder in profitables Fahrwasser kommt, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass mich ein deutscher Amtstermin emotionaler erwischt, als ich es gedacht hatte. Ich lebe seit 20 Jahren in diesem Land. Mit 18 Jahren ging die Reise los. Damals habe ich ein Austauschjahr am Bodensee in Überlingen bei der besten Gastfamilie der Welt gemacht. Liebe Grüße an Conny und Michael. Dann kam 2007 während meiner Unizeit ein Auslandssemester in Berlin. Und wie so viele andere in dieser Stadt bin ich wegen der Liebe geblieben. Und trotzdem war ich all die Jahre offiziell Amerikanerin mit Aufenthaltstitel. Dann kam das neue Staatsangehörigkeitsgesetz. Seit Juni 2024 darf man als Amerikanerin beide Pässe behalten. Keine Beibehaltungsgenehmigung mehr, kein bürokratischer Spagat, kein Entweder-Oder. Plötzlich war beides möglich, New York und Berlin. Im letzten April ging sie dann so richtig los, die Reise zur Doppelstaatsbürgerschaft. Was mich noch überrascht hat, dass Deutschland von mir noch einen Sprachtest sehen wollte. B1-Niveau. Ich habe vorgeschlagen, man möge vielleicht doch einfach meine Podcasts hören und sich das Prüfungsprozedere sparen. Antwort: Wir brauchen das schwarz auf weiß. Fair enough. Also der Einbürgerungstest war gleichzeitig ein Test für starke Nerven. Sie wollen einen Termin? Sorry, in Berlin ist in den nächsten 6 Monaten nichts frei. Also bin ich Ende Mai die 2 Stunden nach Prenzlau gefahren. Ein kleiner Ausflug zur Volkshochschule in Brandenburg. Bis ich das Ergebnis erfahren habe, sind mehrere Monate vergangen. Dann kam die Nachricht, beide Tests wurden mit perfekter Punktzahl bestanden. Schließlich hatte ich im August dann alle Unterlagen zusammengesammelt und eingereicht. Und dann, ja, dann habe ich wieder gewartet. Und gewartet und gewartet. Aber dann, am vergangenen Montag, kam eine Mail, Einladung zur Einbürgerung.
Hier geht's einfach durch die Tür und dann warte ich hier.
Termin, Donnerstag, der 26. Februar um 15.30 Uhr. Meine Kollegin Ellie aus unserem Podcast-Team, die ebenfalls Amerikanerin und ebenfalls vor ein paar Monaten eingebürgert wurde, sie hat mich dabei begleitet.
Ich weiß nicht, warum ich aufgeregt bin. Du wirst
eingebürgert. Ich komme ins Amt, hell, modern, freundliches Personal, pünktlich dran. Ein sehr netter Beamter, muss ich sagen. Alles digital unterschrieben, also sehr, sehr 2026. Und dann stempelt er meinen US-Pass, meine Niederlassungserlaubnis, ungültig. Das war der Moment. 20 Jahre Leben in Deutschland. Und plötzlich ist der Aufenthalt kein Aufenthalt mehr. Dann musste ich aufstehen, vor mir 3 Fahnen, Deutschland, Berlin und EU. Und ich spreche das feierliche Bekenntnis.
Ich erkläre feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnte.
Und dann überreicht mir der Beamte die Einbürgerungsurkunde. Was hat mich noch überrascht? Dass ich wirklich Tränen in den Augen hatte.
Ich bin auch total berührt.
Ich, die seit Jahren über Politik spricht, über Staaten, über strategische Souveränität. Und dann stehe ich da und merke, Staatsbürgerschaft ist nichts Abstraktes. Es ist Zugehörigkeit, es ist Verantwortung und es ist auch Dankbarkeit. Ich hätte ganz bequem direkt vor Ort Reisepass und Personalausweis beantragen können. Aber mein Termin dafür, der ist eben heute Morgen. Für mich geht's gleich los zum Bürgeramt. Und wenn ich gleich das Haus verlasse, dann als Bürgerin dieses großartigen Landes. Nicht nur im Herzen, sondern jetzt offiziell auf Papier. Was mich dabei vielleicht am meisten überrascht hat, wie viel dieses Land mir gegeben hat. Sicherheit und Chancen, eine Bühne, einen Ort, an dem ich meine Kinder großziehe. Einen Raum, in dem ich mich beruflich entfalten darf. Also Amerikanerin bleibe ich, aber jetzt bin ich eben auch Deutsche. Und ich muss sagen, das fühlt sich echt größer an, als ich es erwartet hatte. Ich wünsche uns allen jetzt einen Tag voller Dankbarkeit. Morgen hören Sie meine Kollegin Alev Doğan mit der Weekend Edition. Same time, same place.